Moin moin, liebe Gemeinde. Ich hoffe, euch geht's gut. Also das Wetter die letzten Tage war der Hammer. Ich weiß nicht, wie ihr das Wetter genutzt habt, aber an meinem freien Tag bin ich früh morgens aufgestanden. Das ist schon für einen freien Tag extrem für mich, wenn ich um 8:30 aufstehe und dann zur Hafen City fahre und mir gedacht habe, so, ich brauch Wasser, Elbe. Schön die Elbphilharmonie, den Hafen, weil ich wusste, am nächsten Tag gehe ich in König der Löwen. Wart ihr da schon mal? Das ist ja der Hammer, gerade wenn die Sonne scheint. Das ist echt der, ich kann dieses Wort heute nicht häufig genug sagen, das ist genial. Also wenn ihr euch mal die Seele baumeln lassen wollt, ihr müsst dann, wie ich, 4,5 Jahre das Geld zur Seite legen und dann kann man dann auch mal in ein Musical gehen und sich mal was gönnen, wie das immer so viele sagen. Aber das lohnt sich. Also ich weiß jetzt schon, dass ich Geld zur Seite lege. Daneben kommt jetzt das Wunder von Bern und als Fußballfan muss man da reingehen. Also schon mal ein bisschen den Werbeblock. In der Predigtreihe des Lukas-Evangeliums werden wir heute in dem zweiten Teil des Kapitel 9 einsteigen. Und nochmal zur Zusammenfassung vom letzten Mal, worum es denn da ging, für die, die vielleicht gar nicht wissen, dass wir eine Predigtreihe haben seit 1 Jahr und 3 Monaten. In dem ersten Teil des Lukas-Evangeliums, vom Kapitel 9, geht es darum, dass Jesus gerade seine Jünger ausgesandt hat, dass er ihnen deutlich macht, was Nachfolge heißt und dass er das Heilige zu den Menschen bringt. Und das war eine komplette Verkehrung. Allein, dass die Menschen zu ihm, dass die Jünger zu den Menschen gehen und die Menschen nicht zu dem Tempel, hat damals die Gesellschaft schon auf den Kopf gestellt. Und mit diesem Wissen, mit diesem Hintergrund geht jetzt so der nächste Abschnitt weiter. Und in dem ersten Teil gab es schon die erste Leidensankündigung von Jesus vor 2 Wochen in der Predigt. Und heute, in Kapitel 9, Vers 28, sehen wir plötzlich, wie Jesus sich 3 Jünger nimmt. Petrus, Johannes und Jakobus und mit ihnen auf den Berg geht. Und als damaliger Christ und als Jude sowieso hat man bestimmte Worte und die Details, die jetzt in den ersten Versen, die wir hier gemeinsam uns anschauen, von Vers 28 bis 36, wir werden heute das ganze Kapitel 9 zu Ende machen, da sind die Details enorm wichtig. Allein, dass er auf den Berg geht, war für alle schon so ein Aha-Erlebnis. Er geht nicht einfach so auf den Berg, sondern der Berg war immer ein ganz besonderer Ort der Begegnung Gottes, der Beziehung Gottes, dessen, wo Gott spricht. Und er geht dort mit ihnen zum Gebet hin. Also führt da wieder Sachen zusammen, die man nicht einfach nur so gelesen hat. Er sucht sich irgendeine Stelle und diesmal war es der Berg. Nein, die Jünger wussten genau, dass da jetzt was Besonderes kommt. Und die nächste Situation, die dann ist, er betet direkt. Und Lukas beschreibt, wie sich plötzlich das Aussehen von Jesus verändert, das Antlitz, das Angesicht, sein Gewand plötzlich glänzte. Und man sich nur fragt, was passiert da gerade? Die Verklärung Jesu ist für viele ein großes Fragezeichen. Was soll das sein? Was stellt das dar? Was passiert da? Und man merkt, Petrus, Johannes und Jakobus sind ja auch so ein bisschen weggetreten. Also die sind ja nicht ganz da, sondern hier steht, sie waren voller Schlaf in Vers 32. Und es heißt nicht, dass sie gepennt haben. Also sie haben nicht geschlafen. Das denken immer viele, weil da ja direkt danach steht, als sie dann aufwachten. Aber voller Schlaf ist ein Zustand, den jeder von uns kennt, wenn man viel gegessen hat, danach die Predigt kommt, der Raum warm ist, das Fenster zu, die Augen zugehen und man meint, man hört ja noch hin. Aber eigentlich ist man schon im Traumzustand, vielleicht auch beim Fernsehen, ja, das gibt's da auch. Das ist so ein Halb da. Wenn ich angeschrien werden würde, würde ich auch wach werden. Oder wenn irgendein Stichwort kommt, mein Name vielleicht, wie im Unterricht, dann bin ich auch wieder da. Aber ich bin eigentlich nicht richtig da. Sie waren so voller Schlaf, so voller Müdigkeit, dass sie diese Veränderung von Jesu im ersten Augenblick gar nicht gesehen haben. Und trotzdem sind die Details vorher bei der Veränderung enorm wichtig. Denn hier verändert sich nicht nur das Angesicht, sondern das Gewand. Und das Gewand hatte in israelitischer Tradition eine enorme Bedeutung von Identität, von Stand, von Zustand, zu wem man gehört. Und hier wird an dieser Stelle also deutlich, zu wem Jesus gehört. Also er wird nicht verwandelt zu irgendjemand, der er dann plötzlich wird, sondern es wird etwas gezeigt von ihm, der er schon die ganze Zeit ist. Es wird quasi die Dimension gezeigt, dass er zur göttlichen Sphäre, zu Gott gehört. Und das wird an seinem Gewand deutlich gemacht. Und als die drei dann aus ihrem Halbschlaf da aufdimmern, sehen sie halt diesen Zustand. Und da steht, dass sie ja nicht nur Jesus sahen, sondern dass ja Mose und Elia bei ihm war. Und jetzt müsste auch jeder hellhörig werden, der sich so ein bisschen auskennt, die sind ja tot. Die Frage, die viele stellen, ist, leben die jetzt wieder wie Henoch? Also was haben wir jetzt verpasst? Also nirgendwo in der Bibel steht, dass sie im Himmel sind oder dass sie leben. Und ist das dann so eine Situation wie in einer katholischen Kirche, die Seele lebt weiter und dann sind die jetzt doch da? Sind die jetzt tot oder sind die nicht tot? Auch hier darf man das Wort verklärt nicht überlesen. Ich lese mal den ganzen Zusammenhang in Vers 30. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Mose und Elia stehen hier repräsentativ für Gesetz und Propheten, die schon längst vorhergesagt haben, dass Jesus sterben wird. Und sie sind verklärt dort. Verändert. Nicht real dort. Jesus ist auch verändert. Aber das Wort verklärt ist halt eben so ein schwieriges Wort, das verschiedene Ebenen meinen kann. Auf der einen Ebene Jesus, dessen eigentlicher Zustand und seine eigentliche Zugehörigkeit jetzt offenbart wird. Auf der anderen Seite Mose und Elia, die mit Jesus reden. Und jetzt werden die Jünger wach und wollen drei Hütten bauen. Die sehen das nur und denken sich, was für ein Hammeraugenblick. Hier ist ein heiliger Boden und dieses Verständnis von heiligen Boden, Berg, Gottesbegegnung und jetzt auch noch, das ist ja wirklich Gott, das müssen wir festhalten. Und Hütten meint auch Zelte und Zelte waren, wenn wir das aus der israelitischen Tradition wieder hervornehmen, die Orte, die die Gegenwart Gottes darstellen sollten, das Heiligtum. Ja, Gott war mitten unter uns. Also wollte man nicht nur einfach eine Bleibe haben für die drei, für Jesus, Elia und Mose. Falsche Aufzählung, deswegen kam ich durcheinander. Sondern die wollten wirklich diese Besonderheit des Ortes darstellen. Nicht einfach nur, hier, lass uns was hinbauen, sondern diesen Ort heilig machen. Dabei, wir wissen ja noch vorher, hat Jesus ihnen gesagt, das Heilige kommt zu den Menschen und die Menschen sollen nicht zu dem Heiligen. Das war ja noch kurz davor. Und wieder verstehen sie nichts. Und das wird heute, das Predigtthema ist übrigens er für uns und wir für ihn. Und heute werden wir sehen in diesen verschiedenen Abschnitten, dass die Jünger die ganze Zeit nichts kapieren. Und ich frage mich, ob wir uns da wiederfinden. Und ich hoffe, dass wir uns da wiederfinden, dass wir uns nicht als wir verstehen das alles, weil wir ja heute den Hintergrund haben. Wir haben alles kapiert hinstellen. Und ich werde das nachher noch ein bisschen deutlicher machen, denn es geht ja jetzt weiter. Die wollen diese Zelte da aufbauen oder die Hütten. Und da geht Lukas jetzt gar nicht mehr drauf ein. Markus geht da schon ein bisschen noch drauf ein, aber Lukas sagt einfach, jetzt kommt plötzlich eine Wolke. Wieder ein Symbol der Gegenwart Gottes. Und diese jetzt in drei Abschnitten. Als erstes sehen sie die Wolke. Sie sehen die Gegenwart Gottes auch schon vorher in Jesus, in der Verklärung. Plötzlich sind sie in der Wolke. Sie sind in der Gegenwart Gottes. Und als drittes spricht Gott in der Gegenwart zu ihnen und sagt folgende Worte in Vers 35. Dieser ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. Gott bekräftigt hier das zweite Mal nach der Taufe, eigentlich als der Beweis für die Jünger und gerade für die drei jetzt, das, was ihr von ihm haltet, das, was er von sich selbst sagt, das stimmt. Interessanterweise benutzt Gott hier keinen messianischen Begriff, keinen Hoheitstitel, Keinen, der irgendwie eine Andeutung macht, ein Begriff wie Messias, wie Christus, sondern er sagt Sohn. Da hätten manche schon Fußjucken gekriegt damals. Aber auch hier wird wieder deutlich, dass Jesus durch die Beziehung mit seinem Vater ist, der er ist. Allein die Beziehung macht ihn zu dem, der er ist. Das heißt, die Beziehung zu seinem Vater macht deutlich, dass er selbst Gott ist. Diesen Anspruch, der wird hier extrem hervorgehoben. Und hier ist dieser Dreiklang von den Jüngern auch in Jesus zu finden. Er sieht nicht nur den Vater, er ist in dem Vater und der Vater spricht zu ihm. Das ist nicht einfach nur so zufällig da, dieser Dreiklang, sondern der steht da, um uns deutlich zu machen, wer Jesus ist. Die Identität soll hier geklärt werden. Und sie kommen dann von dem Berg und man meint, sie hätten begriffen, worum es geht, wer Jesus ist. Worum es geht nicht nur, sondern sie werden hier jetzt plötzlich auch noch von Gott zu einer Entscheidung gedrängt. Hier steht, den sollt ihr hören. Hört auf ihn. Und das kam auch bei Lukas immer wieder vor. Macht nicht nur, sondern hört. Aus dem Hören resultiert dann euer Handeln. Aber wenn ihr erst macht, bevor ihr hört, dann macht ihr euer Ding, aber nicht seins. Und das wird jetzt hier ausgeführt, als sie dann am nächsten Tag vom Berg herunterkommen und plötzlich eine riesen Menschenmasse wieder auf diese Viert losgeht und aus dieser Masse ein Mann super hysterisch Jesus anschreit und ihn um Hilfe bittet. Und sagt, Herr, hilf mir, denn mein Sohn ist besessen von einem Geist, von einem bösen Geist. Und diese Geschichten hatten wir auch ganz oft. Und wir merken, dass hier jetzt ein Unterschied reinkommt. Denn er sagt auch, ich war schon bei deinen Jüngern, aber sie konnten nicht helfen. Und jetzt wird Jesus komischerweise, sonst war der nie sauer. In Vers 41 sagt Jesus dann, oh, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinen Sohn her, und dann macht er diesen Sohn frei, und man merkt nur kurz, dass Jesus Unverständnis hatte. Das möchte ich jetzt auch erstmal nur so stehen lassen und wirken lassen. Er ist einfach erstmal nur sauer auf seine Jünger. Nach 3,5 Jahren Wanderung oder 3¼ ist das auch ein bisschen verständlich. Also, dass man sich fragt, habt ihr es jetzt endlich mal begriffen? Jetzt kommt die zweite Ankündigung. Nachdem dieser Knabe gesund geworden ist, macht Jesus wieder deutlich, all seinen Jüngern jetzt, dass er in die Hand von Menschen gegeben wird, und deutet damit seine Kreuzigung an. Er ist schon auf dem Weg, schon, das werden wir gleich lesen, auf dem Weg nach Jerusalem. Und das ist für ihn ein ganz besonderer Augenblick hier, diese zweite Leidensankündigung. Und wir lesen nur in Vers 45, aber dieses Wort verstanden sie nicht, und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn nach diesem Wort zu fragen. Das heißt, die Jünger sind einfach auch zu feige, wenn sie etwas nicht kapieren, einfach mal nachzufragen. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, Jesus hat diese zweite Leidungsankündigung auch ziemlich knapp gehalten. Menschen werden mich mitnehmen und ich werde überantwortet werden. Ich hätte mich auch gefragt, ja, was denn für Menschen? Warum? Warum denn überhaupt? Und wohin? Was soll denn das jetzt alles? Also die Fragen, die hier bei den Jüngern aufkommen, die für uns aus der Rückschau eigentlich leicht zu klären sind, sollten unser Handeln ja eigentlich anders aussehen lassen, oder? Eigentlich müssten wir besser reagieren als die Jünger, weil wir jetzt kapieren. Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, wo ich das in Frage stellen möchte. Direkt danach, und ich glaube, dass wir heute genauso ticken wie die, brennt ein Rangstreit unter den Jüngern auf. Die Frage sich, wer der Größte unter ihnen ist. Und Jesus bekommt das nur mit und merkt, was sie in ihrem Herzen eigentlich wollen und dass sie wieder nichts begriffen haben. Nichts von all dem, was Jesus ihnen sagen wollte. Und Jesus sagt, nimmt einen von diesen kleinen Kindern auf, dann nehmt ihr mich auf und der Kleinste wird der Größte sein. Ich glaube, dass wir gerade alle gerne Richter spielen. Zumindest ganz Deutschland, ganz Europa und die Welt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber seid ihr Richter über Uli Hoeneß? Na, viele schütteln den Kopf, nein. Also ich kenne viele Richter über Uli Hoeneß. Und zwar nicht nur Richter, die sagen, ja, das war richtig oder das war falsch. Da gibt es ja eigentlich fast die gleiche Meinung. Alle sagen, ja, das war schon falsch, was er gemacht hat. Aber was ja interessant ist, ist jetzt im Laufe dieser Woche des Prozesses, haben sich viele, ich war letztens beim Friseur und da haben sie gesagt, der braucht 10 Jahre, mindestens. Und alles andere ist ja wohl, wenn der noch Bewährung kriegt, das ist ja ein Spott und das ist Hohn. Dann kam ja dann plötzlich das Urteil von 3,5 Jahren und man hat gedacht, das ist viel zu wenig. Man hat schnell selbst Richter gespielt. Interessanterweise, gestern, als dann bekannt wurde, dass Uli Hoeneß selbst nicht in Revision geht, erst haben die Anwälte ja gesagt, dagegen klagen wir und alle haben gesagt, ja, war ja klar, jetzt musst du auch noch dagegen klagen. Dann hört man plötzlich solche Stimmen wie, das ist doch Taktik, der weiß doch, dass er keine Chance hatte, wenn er in Revision geht. Also wir sind echt gut da drin, Dinge von außen zu bewerten und auch noch das zu bewerten, was er ja macht. Sich selbst höher. Das finden wir gar nicht gut, wenn sich jemand selbst höher macht. Nach dem Motto, wenn er jetzt bessere oder anerkanntere, geduldetere, was ist das richtige Wort, wenn er einfach mehr Milderung bekommt, dann ist das unfair. Jeder andere bekommt auch eine Strafe dafür. Und man versucht sich zu vergleichen und in einen Rangstreit auszubrechen. Ich würde eher sagen, dass wir Richter spielen. Dass wir uns anmaßen, über seine Motive mehr zu wissen als er selbst. Und was wir nicht bemerken, und ich glaube, das sollte unsere Aufgabe als Christen sein in diesem Dialog und auch in anderen, und ich werde das gleich noch auf unsere Gemeinde runterbrechen, dass Gott niemals den Sünder verdammt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, also im Radio gibt es dann solche Lieder, die richtig sich lächerlich machen über Uli Hoeneß, so richtig spöttisch, so, na endlich hast du es bekommen und voll die Witze gerissen werden und richtig Hohn ausbricht, manche schadenfroh sind, manche am liebsten noch mehr wollen und wo ich mir sage, wenn ich mich dabei ertappe und mir geht es ja auch so, dass ich sage, das war falsch, das ist jetzt meine persönliche Meinung und der soll auch dafür bestraft werden, dann denke ich mir manchmal, ich denke ja nicht nur, dass er bestraft werden soll, sondern ich mache mir auch sofort ein Urteil darüber, ob das Urteil, was jetzt gefällt wurde, gerecht ist oder wie er darauf reagiert. Und ich merke, dass wir als Christen eigentlich mehr die Rolle Gottes einnehmen sollten, auch wenn wir jetzt nicht Gott sein sollen, nicht falsch verstehen, dass wir den Blick Gottes dafür bekommen, dass wir ja Taten verdammen sollen oder verurteilen sollen und auch als schlecht sehen dürfen, aber niemals einen Menschen abschreiben sollen. Und das passiert gerade von einigen, nicht von allen. Und das ist unmöglich, dass Menschen abgeschrieben werden. Genau das passiert nämlich jetzt hier bei den Jüngern. Da ist dieser Rangstreit und Jesus sagt ihnen, der Größte wird nicht der Größte sein, sondern der Kleinste und der Kleinste wird der Größte sein. Und dann kommt plötzlich Johannes zu ihnen und sagt, hey, da ist jemand, den haben wir gewehrt, der hat nämlich in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und den haben wir dazu gezwungen, dass er das nicht mehr macht. Weil er folgt dir und ja auch nicht uns nach. Auf Deutsch, der gehört nicht zu unserer Gruppe. Der ist nicht Teil von uns. Und hier kommt jetzt ein Teil hinein, wo Jesus, finde ich, am klarsten darüber redet, was es heißt, Christ zu sein. Und wer da alles zugehört. Dass Jesus die Einheit der Christen nicht abhängig macht von Konfession und von Gruppen, sondern dass er sagt, ihr alle gehört dazu. Und wenn einer dazugehört und in meinem Namen was macht, dann habt ihr nicht das Recht, den Glauben abzusprechen. Innerhalb unserer Gemeinde und außerhalb unserer Gemeinde. Wir sind eins. Wer die Gruppe hier stärkt und Jesus sagt, mach das nicht. Wer hier sagt, der gehört nicht zu unserer Gruppe. Der handelt nicht im Auftrag Jesu. Der handelt im Auftrag einer Kirche, einer Sekte, einer Untergruppe und im Auftrag von sich selbst. Er macht sich zum Größten. Er macht sich zum Maßstab und nimmt nicht Jesus als Maßstab. Und Jesus geht ganz hart dagegen vor und sagt, alle Christen, alle, die sich nennen, gehören dazu. Alle. Und das ist an uns eine große Adresse, an uns Adventisten. Hier sollten wir eigentlich mal genau hineinhören, die wir uns als die Besseren, die Einzigen oder die Tollsten und die Auserwählten verstehen. Das ist nicht der Fall. Und trotzdem bin ich Adventist. Ich bin gerne Adventist. Und ich sehe mich nicht als etwas Besseres, sondern ich sehe, dass ich hier meine Heimat finde, weil ich viele Überschneidungen habe. Dass die Glaubenspunkte, die wir teilen, und dass wir trotzdem viele Unterschiede untereinander haben, mich aber hier am meisten ein. Aber, und das hatten wir auch schon, Austritte aus unserer Gemeinde, die auch gesagt haben, so, das hat gar nichts mit unserer Ortsgemeinde zu tun, das hat was mit anderen Sachen zu tun, und unabhängig, ob wir das verstehen können oder nicht, weiß ich, das bleiben meine Geschwister. Weiß ich, hey, wir sind beides Christen. Und wir sehen uns garantiert, wenn wir uns hier nicht öfter mal wiedersehen, im Himmel hundertprozentig wieder. Und diese Dimension, die hier reinkommt, die kommt nicht zu Unrecht rein. Es geht hier die ganze Zeit um die Leidensankündigung. Es geht darum, dass Jesus versucht, seine Jünger auf das Eigentliche vorzubereiten und die Einheit jetzt beschreibt, wie sie aussieht. Und die Einheit ist in Christus gegeben und nicht in den Gruppen. Ist nicht durch Konfession gemacht, nicht durch Grenzen, sondern durch eine Person. Aber wir nehmen uns das Recht heraus, ganz oft Jesus nicht zu verstehen. Und komischerweise geht das ja weiter. Das ist ja nicht die letzte Situation, wo die Jünger ihn nicht verstehen, sondern dann ziehen sie nach Jerusalem, kommen durch das Gebiet Samaria und bitten um Unterkunft. Und keiner will ihnen Unterkunft geben. Weil die wissen, Samarien, ja, ist ja eigentlich eher so kontra Israel, ja, nicht Gebiet Jahwes, würde ich mal so sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die Jünger sind so sauer, dass sie hier zu dem Schluss kommen, dass sie sagen, also Jakobus und Johannes, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Die sind jetzt so sauer, dass sich ein Mensch anmaßen kann, Jesus abzulehnen, dass sich ein Mensch anmaßen kann, Nein zu sagen, dass sie wollen, dass Gott die alle verzehrt. Das ist ja, ne, wir sind alle manchmal so die Richter. Ne? Wie kann jemand Nein zu Jesus sagen? Das ist ja unmöglich. Also das, was ich erkannt habe, das musst du jetzt schon mal, also spätestens nach 3 Jahren und 15% von dem anderen Jahr, musst du es mal begriffen haben. Und Jesus sagt hier nur, Jesus wandte sich um und wies sie zurecht. Wies sie zurecht? Also irgendwie setze ich das die ganze Zeit vor. Er weist sie die ganze Zeit zurecht. Weil er sich denkt, sie haben es immer noch nicht begriffen. Das Reich Gottes wird nicht mit Gewalt aufgebaut, sondern mit Liebe und Freiheit. Nicht mit euren Rangstreit und euren Zankereien, auch nicht mit euren Ausgrenzungen, sondern durch Beziehung. Und ihr begreift es nicht. Und jetzt geht's weiter. Vom Ernst der Nachfolge. 3 Begebenheiten, wo jetzt plötzlich entweder Menschen Jesus fragen, Herr, darf ich dir nachfolgen? Und Jesus ja eigentlich nichts dagegen haben sollte. Erste Situation, darf ich dir nachfolgen? Und Jesus weist nur darauf hin, also die Füchse haben ihre Gruben, die Vögel unter dem Himmel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er macht ihm deutlich, Nachfolge, und das war damals eigentlich nur ein Zeitabschnitt, ein Rabbi hatte Nachfolger für eine bestimmte Zeit und dann endete die auch. Aber er sagt, meine Zeit ist, wenn du mir nachfolgst, die hat kein Ende. Du wirst ein Zuhause bei mir haben. Egal wo du bist, deine Heimat ist nicht das Wichtige. Bist du dir darüber im Klaren? Das hat kein Ende. Du sagst nicht jetzt für 3 Jahre ja, sondern du sagst ja zu mir, weil ich ja zu dir sage. Und das ist ein Angebot, aber wenn du diese Entscheidung triffst, sei dir darüber im Klaren. Er bremst diesen Menschen ja sogar noch. Also wie viel Freiheit mehr will er uns denn noch geben zum Nachdenken? Den Jüngern sagt er, ihr checkt's nicht, ihr seid jetzt schon 3 Jahre und noch wie viele Monate da bei mir und ihr versteht es nicht. Aber dem gibt er noch Zeit und sagt, denkt mal drüber nach. Dem Nächsten gibt er jetzt keine Zeit mehr. Der sagt, da kommt Jesus zu ihm und sagt, folge mir nach. Und er sagt, lass mich noch kurz die Toten begraben, beziehungsweise mein Vater. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist eine Stelle, die ziemlich krass klingt. Warum kann ein Mensch nicht noch das tun, was er noch zu erledigen hat? Aber hier wird deutlich, dass es einer von denen ist, die Jesus schon die ganze Zeit folgen, den Jesus hier anspricht. Das ist einer von denen, der die ganze Zeit schon weiß, worum es geht und trotzdem immer noch was zu tun hat, bevor er Jesus nachfolgen will. Und hier geht es nicht nur darum, willst du jetzt mit mir mit unterwegs sein, sondern die Frage ist genauso wie an uns heute gerichtet, willst du mit Jesus leben? Und wenn du weißt, wer er ist, wenn seine Identität für dich geklärt ist, worauf wartest du noch? Also komischerweise gibt es Punkte, wo Jesus keine Geduld mehr hat. Wo er sagt, wenn du es doch weißt, wer ich bin, warum hast du dann dauernd noch irgendwas zu tun? Warum willst du noch dieses oder jenes tun? Und der Dritte, der jetzt hier kommt, der sagt auch, lasse mich erst noch Abschied nehmen von meinem Haus, also von meiner ganzen Familie. Und Jesus sagt ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und geht hier in dieselbe Kerbe. Und dieses Sprichwort war damals in der Agrarwirtschaft ziemlich bekannt. Und es hat damit zu tun, dass wenn man eine Neuausrichtung hat und eine Nachfolge, ein Leben mit Jesus ist eine Neuausrichtung, dann will man so gerne noch an den Alten festhalten. Und es heißt gar nicht, dass hier alle Beziehungen abgebrochen werden sollen. Die Frage ist, welche Priorität räumst du Jesus ein? Und das verstehen wir ja manchmal nicht. Ich glaube, wenn wir heiraten, glauben wir, dass unser Partner, unsere Partnerin das Höchste ist. Dass unsere Kinder das Wichtigste sind. Und das ist auch so. Und Jesus stellt dieses Denken hier auf den Kopf und sagt, sind dir die wichtiger oder ich? Und hier geht es an die Substanz. Weil jeder von uns, ich auch, will sagen, also meine Mama und meine Papa, die kenne ich besser als dich. Also die sind vor mir, meine Nichte, klein und süß, für die würde ich alles tun. Und er stellt mir die Frage, für sie würdest du alles tun? Ich habe alles für dich getan. Willst du dich nicht auch mir geben? Ein Gott, der sich so doll für dich einsetzt, der das Beste will, der Freiheit dir schenkt. Warum kannst du das bei deiner Familie so leicht, aber bei mir nicht? Das ist diese Frage, mit der er uns hier stehen lässt. Diesen Konflikt, den er sieht, dass er zwischendurch auf seine Jünger sauer ist und aber erst hier in Kapitel 9. Die Male zuvor war er nie sauer. Nie. Aber irgendwann kam dieser Punkt, wo er sagt, wie lange soll ich denn noch bei euch sein? Wie lange müsst ihr noch wissen, wer ich bin? Und da merke ich, dass Jesus uns Zeit gibt. Jedem von uns. Aber wenn uns irgendwann deutlich wird, dass er sich für uns gegeben hat, kommen wir automatisch zu der Frage, ob wir uns für ihn geben sollen. Und mit dieser Frage lasse ich euch jetzt allein. Amen.